Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Mit Annabel Brockhus. Und ich habe den Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP mitgebracht, zumindest Teile daraus. Und darin heißt es, wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern. Wir erinnern uns, auch die Große Koalition wollte schon mal Kinderrechte im Grundgesetz verankern und ist damit im letzten Sommer gescheitert. Über Kinderrechte spreche ich in diesem Tacheles mit meinem Gast Michael Klund, Professor für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Guten Tag, Herr Klund.
Ja, guten Tag.
Herr Klund, wenn wir über Kinderrechte sprechen, dann sollten wir vielleicht erstmal mit der Frage anfangen, warum ist es überhaupt wichtig, die im Grundgesetz zu verankern?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil es gab ja sozusagen über Jahre hin auch immer wieder dagegen sprechende Positionen, die sagten, ja, Kinder sind doch auch Menschen und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht doch auch Menschenwürde und die anderen Artikel gelten doch auch für sie. Schaut man sich das etwas genauer an, stellt man fest, dass die Kinder, und zwar jetzt, um nochmal deutlich zu machen, wer ist unter Kindern eigentlich gemeint? Die UN-Kinderrechtskonvention versteht unter Kindern alle Menschen, die noch nicht 18 Jahre alt geworden sind. Das ist ein großes Missverständnis bei vielen Jugendlichen und auch bei vielen Fachkräften, weil dadurch sozusagen nicht bekannter gemacht wird, dass es eben zugleich auch eine Jugendrechtskonvention ist. Und dies weist aber schon darauf hin, dass ja zum Beispiel die unter 18-Jährigen eben kein Wahlrecht haben. Und dass es sozusagen an vielen Stellen eben doch wichtig ist, explizite auch Menschenrechte für Kinder nochmal zu formulieren oder dafür zu sensibilisieren. Es gab dann dagegen auch Positionen, die sagten, das sei ja nur Symbolpolitik. Aber ich kann dazu nur sagen, selbst wenn es nur Symbolpolitik wäre, hielte ich es trotzdem für sinnvoll.
Was würde es ganz konkret bringen, wenn wir Kinderrechte im Grundgesetz verankern würden?
Ich versuche es mal sogar nur auf die Symbolpolitik zu beziehen. Also angenommen, da stünde jetzt im Artikel 6 des Grundgesetzes, der sich so zu Familien verhält, oder im Artikel 2, der zur Persönlichkeitsentwicklung und Nichtdiskriminierung sich orientiert. Angenommen, da stünden jetzt explizit das, was wir über das Bundesgesetz ja sowieso schon beschlossen haben. Wir haben ja die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland als Bundesgesetz schon seit 1992 beschlossen. Wenn dort also jetzt im Grundgesetz nochmal verankert wäre, Kindeswohl müsste vorrangig berücksichtigt werden, so wie in der Kinderrechtskonvention Artikel 3, und die Kinderrechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung müssen entsprechend gewährleistet sein, wie in der UN-Kinderrechtskonvention eben verankert. Angenommen, wir halten das da jetzt mit drin, dann wäre die erste Schlussfolgerung ganz banal, alle Juristinnen und Juristen und Beamtinnen und Beamte in und außerhalb des Bundestages wären gezwungen, mindestens einmal während ihrer gesamten Ausbildungszeit sich mit der UN-Kinderrechtskonvention auseinanderzusetzen. Und alle Lehrerinnen und Lehrer, Fachkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen ebenso. Das heißt also, es ist sozusagen erstmal auch eine Sensibilisierungsfrage. Die nächste Frage ist dann, aber was würde das denn jetzt konkret bedeuten? Nun, wenn so eine Sensibilisierungsfrage da ist, dann heißt es auch automatisch, dass die Rechtsprechung bis hin zum Bundesverfassungsgericht sich darauf noch stärker beziehen würde. Das macht sie übrigens jetzt ja auch schon. Selbst zur Bundesnotbremse, das zweite Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezog sich extra explizit auf das Recht auf Bildung nach der UN-Kinderrechtskonvention. Würde das im Grundgesetz stehen, das ist nun mal die Spitze der Rechtshierarchie, dann heißt das für alle, wir müssen uns auf jeden Fall daraufhin orientieren und uns daraufhin beziehen. Gleichwohl ist es natürlich klar, nur weil etwas im Grundgesetz drinsteht, heißt das nicht, dass am nächsten Tag alle Probleme gelöst werden. Das gilt allerdings für alle Artikel des Grundgesetzes.
Dann frage ich noch mal ein bisschen weiter. Die UN-Kinderrechtskonvention, die Sie angesprochen haben, die gilt in Deutschland ja schon seit 30 Jahren. Also wir haben die ja als Regelwerk und wir haben auch andere Gesetze, in denen auf das Kindeswohl geachtet wird, wie das Jugendschutzgesetz, das Kinder-, Jugend- und Hilfegesetz. Im bürgerlichen Gesetzbuch sind Sachen geregelt. Warum jetzt also noch mal im Grundgesetz?
Ja, also mir geht es sogar so, dass ich denke, dass selbst die, also jetzt mal jenseits der Ausgestaltung der konkreten Formulierung, dass selbst eine Auseinandersetzung mit dem Kindeswohl und mit Partizipation, mit Kinderarmut und eben mit Kinderrechten auch explizit in Corona-Zeiten eben äußerst wichtig ist. Und das lässt sich gerade sogar zeigen an der Kontroverse letztes Jahr um die Einfügung der Kinderrechte ins Grundgesetz. Denn wenn wir uns das mal konkret anschauen, dann war ja selbst der Gesetzentwurf der damaligen Justizministerin Lambrecht, der hatte ja sogar explizit drinstehen, dass man das Kindeswohl eben nicht vorrangig berücksichtigen möchte, wie es das Bundesgesetz eben schon vorschreibt, sondern nur angemessen. Ja, und dass man auch die Beteiligungsrechte nicht etwa umfassend betrachtet, sondern nur auf den justiziellen Bereich konzentrieren wollte. Es wäre also sogar ein Rückschritt gewesen im Verhältnis zum bisherigen Status quo des Bundesgesetzes. Hieran lässt sich aber auch zeigen, dass diese Kontroverse um die Kinderrechte ins Grundgesetz auch so ein Stück weit symptomatisch war für die Umsetzung der Kinderrechte, also für die reale Umsetzung der Kinderrechte, insbesondere seit März 2020.
Weil Sie das gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, die Kontroverse in der Gesetzesausformulierung, da gab es ja auch die Kritik oder vielmehr die Sorge, wenn Kinderrechte so ins Grundgesetz aufgenommen werden würden, dann könnte das das Verhältnis zwischen Kindern, Eltern und Staat ins Wanken bringen. Also der Staat könnte dann zu sehr in Elternrechte eingreifen.
Das finde ich auch, das ist wirklich eine ganz spannende Auseinandersetzung. Da gibt es aus meiner Sicht sozusagen zweierlei Dinge zu sagen. Das erste, da würde ich sagen, es ist tatsächlich auch eine Art Missverständnis, um nicht zu sagen sogar ein populäres Missverständnis, was gewissermaßen, wenn Sie sich die politische Landschaft anschauen, von ganz konservativ rechts bis nach links sogar geht. Da wird nämlich gemutmaßt, und zwar von den einen gehofft und von den anderen gefürchtet, dass die Stärkung von Kinderrechten einer Schwächung von Elternrechten gleichkäme. Das ist allerdings eben ein Missverständnis, wie ich eben gerade schon versucht habe zu sagen, weil die Elternrechte ja an das Kindeswohl gebundene Rechte sind. Sie sind eben nicht das, was sie übrigens bis in die 50er Jahre hinein im bürgerlichen Gesetzbuch tatsächlich noch waren, nämlich eher sowas wie ein Willkür- oder Gebrauchsrecht gegenüber einem Objekt. Ja, übrigens des Vaters, damals stand noch der Vater, dann kamen die elterliche Gewalt und dann später einigte man sich darauf, es wäre vielleicht doch schöner zu schreiben, die elterliche Sorge. Ja, aber erst in den 80er Jahren. Das drückt aber auch aus, wie das Denken in Bezug auf Kinder sich verändert hatte. Also lange Rede, kurzer Sinn, starke Kinderrechte und starke Elternrechte gehören zusammen. Dort, wo wir jetzt im Konkreten dann natürlich auch Probleme haben, das ist, wenn wir sozusagen die Interventionsschwelle des Eingriffs des Staates, zum Beispiel bei Inobhutnahmen, herabsenken, zum Beispiel gegenüber Alleinerziehenden, aber nicht im Vorfeld ausreichend durch sozial- und wohnungspolitische Maßnahmen versuchen, das System Familie so zu stärken und zu fördern, dass es gar nicht erst zu einer Kindeswohlgefährdung kommt. Da, an der Stelle, verstehe ich die Menschen, die sagen, ich möchte nicht, dass der Staat noch mehr Eingriffsmöglichkeiten hat in die Familie. Und ich verstehe die anderen, die sagen, wir möchten, dass er noch mehr eingreift angesichts der vielen Kindesmisshandlungen, die es ja nachweislich auch gibt. Ich teile die jeweiligen Positionen aber nicht, sondern ich sage, ich halte es trotzdem für richtig, dass starke Kinderrechte und starke Elternrechte zusammengehören und am besten natürlich nur dann ausgestaltet werden, wenn wir zuvor auch eine gute, in diesem Fall jetzt besonders, Sozialpolitik organisieren. Das kann das Grundgesetz jetzt nicht, sondern da geht es darum, dass es politisch eben gestaltet wird.
Dann lassen Sie uns doch gerne über Beteiligung sprechen und auch über die UN-Kinderrechtskonvention. Die ist ja jetzt auch schon mehrmals gefallen. Die gilt, wie gesagt, in Deutschland seit 30 Jahren. Und eines der Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention ist eben das Recht auf Beteiligung. Und diese Beteiligung finden wir auch tatsächlich im Koalitionsvertrag wieder. Da heißt das nämlich, wir werden junge Menschen an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligen. Aber was ist denn hier eigentlich mit Beteiligung gemeint?
Ja, das wäre jetzt schön, das zu erfahren von den Koalitionsvertreterinnen und Vertretern. Denn das wird jetzt genau im Laufe der nächsten, also in dieser Legislaturperiode ausgestaltet, konkretisiert werden müssen. Wir werden sehen, ob es stimmt. Wir haben das ja jetzt, Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, im letzten Koalitionsvertrag der letzten Bundesregierung stand ja auch schon drin, wir fügen die Kinderrechte ins Grundgesetz ein und wir beteiligen Jugendliche. Und dann hatten wir sozusagen die Corona-Krise und haben in den verschiedensten Bereichen enorme Beteiligungsdefizite und enorme Verletzungen der Kinderrechtskonvention seit März 2020 zu verzeichnen. Also das heißt, das ist auch ein Stück weit auch eine Verletzung dessen, was im Koalitionsvertrag damals drin stand. Wir wollen hoffen, dass die neue Bundesregierung dies nun selbstkritisch aufarbeitet und versucht, das zu konkretisieren. Also für mich könnte das heißen, wir beteiligen zum Beispiel Schülerinnen und Schülerorganisationen. Wir beteiligen Jugendverbände, Bundesjugendring. Wir versuchen, die mit reinzunehmen ins Gespräch. Wir versuchen selbst auch proaktiv entsprechend die Kinder auch zu befragen und zu beteiligen, die sonst eher stiller sind. Die also nicht als erstes sich lauthals melden, als zukünftige Jungpolitiker, sondern die vielleicht wesentlich größere Barrieren davor haben, vielleicht auch mit Behinderung oder sonstigen Dingen zu tun haben, aber die auch ein Recht darauf haben, sich zu beteiligen.
Dann lassen Sie uns doch bei dieser Beteiligung nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen und darauf schauen, was wir jetzt schon haben. Also die simpelste Form der Beteiligung oder die klassischste, die einem da so einfällt, ist ja dann im schulischen Rahmen die Wahl eines Klassensprechers oder einer Klassensprecherin. Und damit habe ich als Schülerin jemanden, der für mich, der für meine Interessen eintreten kann. Darauf haben ja Schüler ein Recht. Aber wie weit geht denn dann dieses Recht, dass jemand meine Interessen vertreten kann oder sich für mich beteiligt in der Schulgestaltung?
Ja, das ist auch wieder eine sehr spannende Frage, denn wir können ja auch bei der Beteiligung im Grunde genommen unterschiedliche Stufen erkennen in der Forschung. Nicht wahr? Die Beteiligung oder das, was als Partizipation beschrieben wird, fängt ja an mit bestimmten Formen von Fremdbestimmung und auch von Dekoration oder auch von Alibi-Teilnahme, wo eben Kinder und Jugendliche auch einfach nur irgendwo mit eingebunden werden, aber nicht wirklich sich beteiligen können und nicht wirklich teilhaben können. Und geht dann über in so Bereiche wie Teilhabe, Teilnahme und auch wirklich Mitwirkung und Mitbestimmung, sogar bis hin zu Selbstbestimmung oder Selbstverwaltung. Und jetzt wäre natürlich hier in dem schulischen Rahmen zu fragen, gibt es diese Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche entsprechend sich so beteiligen können, vor Corona und auch während Corona, dass sie sich entsprechend einbringen konnten, dass sie selbst auch Konzeptionen zum Beispiel entwickeln hätten können, wie können wir bei uns, und zwar nicht nur in der Schule, in unserem Jugendclub pandemiegemäß es ermöglichen, dass wir weiterhin noch zusammenkommen können? Wie können wir es in unserem Sportverein pandemiegemäß ermöglichen, dass wir trotzdem noch Sport machen können? Das sind ja alles solche Dinge, die sozusagen als Beteiligung eben eine wichtige Rolle spielen.
Dann lassen Sie uns doch da gerne genauer drauf schauen, weil Sie gerade zwei interessante Stichpunkte genannt haben. Diese Alibi-Beteiligung und eine wirklich echte Teilnahme am Geschehen. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sich durchaus äußern, also dass sie medial versuchen, darauf aufmerksam zu machen, was ihre Positionen sind. Die haben gestreikt, also sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen so nicht lernen, wir wollen gerne anders lernen. Also in dem Fall ging es dann darum, dass die angesichts hoher Infektionszahlen lieber zu Hause statt in der Schule lernen wollten, weil sie sich in der Schule nicht sicher gefühlt haben. Und es wurde dann ja auch von Seiten der Politik gesagt, immer wieder, ja, wir müssen Kinder und Jugendliche mit einbinden. Markus Söder, Angela Merkel haben davon so Kinder- und Jugendgipfel gesprochen. Die haben dann aber tatsächlich nicht stattgefunden. Also meine Frage ist jetzt, wir haben Kinder und Jugendliche und ihre Bedenken schon gehört. Aber dann ist ja nichts mehr weiter passiert.
Ja gut, nur wo Sie das jetzt eben gerade sagten mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Wenn der sagt, Schule und Kita hat die Aufgabe, die Wirtschaft am Laufen zu halten, wortwörtlich, dann weiß ich doch, welche Einstellung hier vorherrscht in Bezug auf Kinder. Nämlich mit Sicherheit nicht die bezogen auf Kinderrechte oder auf das Menschenrecht auf Bildung, sondern es ist eine sehr funktionale, eine sehr instrumentalisierende Wahrnehmung auf Kinder. Insofern kann ich da so ein Stück weit auch vermuten, dass wenn dann entsprechend Kinder und Jugendliche ihre Wünsche äußern, wie sie entsprechend lernen wollen, dass das dann natürlich nicht die wahnsinnig große Rolle spielt und spielte und auch spielen wird. Da müsste tatsächlich eine tatsächliche Haltungsveränderung stattfinden. Wenn wir jetzt über das Konkrete sprechen, wie waren praktisch Lernwünsche auch bei den Kindern und Jugendlichen während der Pandemie, da gibt es ja sozusagen ganz unterschiedliche, auch ganz gespaltene Lernwünsche. Diejenigen, die enorm darunter gelitten hatten, dass sie nicht in die Schule gehen können, und diejenigen, die darunter gelitten haben, dass sie in die Schule gehen müssen mit den entsprechenden Risiken. Beides hat es ja gegeben und gibt es auch jetzt noch. Und wir müssen irgendwie überlegen, wie das möglich ist. Es gab bei den Kindern, wenn ich jetzt zum Beispiel das hessische Beispiel nehme, es gab ja bei den Kindern auch den Wunsch, die Erfahrung, dass wenn man in kleineren Klassen mit Wechselunterricht immer mal wieder in der Schule ist, eben wie gesagt in der kleineren Klasse sitzt, sich sicherer fühlt, man tatsächlich sogar noch mehr vom Stoff mitbekommt, besser lernen kann und dann trotzdem auch ab und zu noch mal zu Hause ist, dass man damit gut lernen kann. Und trotzdem hatte aber die Landesregierung für die Mittelstufenschülerinnen und Schüler im letzten Jahr fast ein halbes Jahr lang ab Dezember bis Pfingsten einfach gar keinen Schulbesuch mehr vorgesehen. Und das sind tatsächlich enorme Probleme, die sozusagen nicht stattfinden würde, wenn man die Positionen der Kinder und Jugendlichen einbezieht und überlegt, wie können wir da sozusagen auch entsprechend des jeweiligen Risiko- oder Angstgefühls, können wir da sozusagen darauf eingehen. Und wenn sozusagen Lernerfahrungen sind, dass quasi Corona uns gezeigt hat, es stimmt an verschiedensten Stellen nicht in unserem Bildungssystem, dann wäre das ja tatsächlich ein wichtiger Lernprozess, den wir jetzt ergreifen müssen. Denn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist ja, dass jetzt einfach wieder alles genau das Gleiche wieder weitergemacht wird. Und das ist ja zum Teil auch als Problem gesehen worden. Also, dass quasi die Schulen hygienemäßig top organisiert waren mit Treppe rauf und Treppe runter und Trennung und hast du nicht gesehen. Und dann vorher und nachher sind die Schüler dann trotzdem in vollgestopfte Busse gesetzt worden, alle zusammen. Das hat natürlich dann keinen Sinn, während nebenan die Reisebusse leer stehen aus bekannten Gründen und man dann nicht auf die Idee kam, das doch dann wenigstens etwas zu entzerren.
Sie hören in Deutschlandfunk Kultur ein Tacheles mit dem Professor für Kinderpolitik Michael Klund zum Thema Kinderrechte. Herr Klund, bevor wir jetzt in so eine Schuldiskussion abdriften, würde ich gerne noch mal zu der eigentlichen Frage zurückkommen. Also Beteiligung von Kindern, heißt das jetzt Mitbestimmung oder heißt das erstmal nur zuhören?
Ja, also ich denke, natürlich wäre es gut, wenn es Mitbestimmung wäre, nicht wahr? Aber ich wäre schon froh, wenn es an vielen Stellen auch tatsächlich erstmal ein Zuhören wäre. Also sprich auch erstmal, wenn man so will, auch erstmal eine zur Kenntnisnahme, dass da etwas im Argen liegt. Sagen wir es mal so, sagen wir es mal ganz allgemein. Also ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Alle haben das mitbekommen. Letztes Jahr wurde ja das Aufholpaket beschlossen. Und es wurde so getan, als ob jetzt dieses Aufholpaket, so hat es die damalige Interimsfamilienministerin Lambrecht auch ausgedrückt, als könnte man damit sozusagen alle Probleme lösen, auch die psychosozialen, die sich ergeben hatten, eben durch die verschiedensten Schulschließungen und Sonstiges. Und dann setzt man da ein Programm auf, was insgesamt 2 Milliarden umfasst und an verschiedensten Stellen auch tatsächlich gute Maßnahmen umfasst, aber alle wissen doch, es gibt einen enormen Finanzierungsbedarf in unseren Schulen. Jedes Jahr haben wir einen Investitionsmangel, ein Investitionsloch von über 40 Milliarden nur für die Hardware unserer Schulen, ja, damit nicht der Putz runterfällt. Von den Kitas und von den Hochschulen noch gar nicht gesprochen. Wenn dann jemand kommt und sagt, wir lösen alle diese Probleme mit 2 Milliarden, dann ist das natürlich etwas, wo man sagen kann, ja, hier ist doch der Kaiser eher nackt. Das heißt, ich will sagen, das Zuhören hilft natürlich nur dann, wenn man sich auch bewusst ist, was ist da tatsächlich im Argen, und das hat uns jetzt Corona ja nun mal gezeigt, dass in unserem Bildungs- und Gesundheits- und Sozialsystem einiges im Argen ist und dass vor allen Dingen aber Kinder und Jugendliche dafür die Rechnung bezahlen.
Okay, also Zuhören ist sozusagen der erste Schritt zur Mitbestimmung. Es gab in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr die Idee, dass man Jugendliche auch ins Corona-Kabinett holen könnte, also da, wo tatsächlich auch Entscheidungen getroffen werden. Die Kanzlerin Angela Merkel war dann dagegen und hat argumentiert, die Themen seien zu speziell. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen und frage Sie daher, können wir denn tatsächlich komplexe Entscheidungen, die Gesundheit betreffen und ja auch andere Menschen betreffen, können wir solche Sachen tatsächlich meinetwegen 15-Jährigen überlassen?
Also ich sag mal so, ich wäre ja schon froh gewesen, wenn zu Anfangs im Corona-Krisenkabinett des Bundes, wenn da wenigstens die Bundesfamilienministerin mit hätte dabei sitzen können und nicht nur Virologen und Physiker entscheiden, wie es in Kitas und Schulen und der Jugendarbeit weitergeht. Da wäre ich wirklich schon froh gewesen, wenn wenigstens die Familienministerin dabei gewesen wäre. Und im ersten Landes-Corona-Kabinett in Hessen saßen nur Männer. Ja, da wäre ich schon froh gewesen, wenn vielleicht eine Frau auch wenigstens dabei gesessen hätte. Denn da ist tatsächlich an manchen Stellen, kommt da auch sowas von sowas. Was ich sagen möchte, ist, wenigstens ein bisschen die Interessensvertretungen dort mit hineinnehmen, wäre schon ein erster Schritt gewesen. Im Corona-Kabinett bzw. in den Beratungsrunden der Ministerpräsidenten gab es ja, wissen Sie ja alle, tatsächlich auch eine sehr eingeschränkte Personenzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sehr begrenzte und immer wieder nur die gleichen und immer wieder auch fast alle nur mit den gleichen Positionen, die sich nur dadurch unterschieden, dass die einen den Regierungskurs gut fanden und die anderen ihn noch verschärfen möchten. Wenn dann alle Pädagoginnen und Pädagogen und sonstige Gruppen da nicht drin sind und erst recht keine Kinder und Jugendlichen, die ihre Konsequenzen dann aufzeigen, dann ist das natürlich auch schwierig.
Ja, aber abgesehen davon, wer jetzt tatsächlich in diesen Kabinetten saß, ist das doch eine Frage von Mündigkeit, oder nicht? Also trauen wir das den Jugendlichen grundsätzlich zu oder sagen wir nee?
Jemand, der ansonsten auch politisch sich engagiert und sich informiert, kann selbstverständlich auch am Bundeskabinetttisch entsprechend sitzen und kann sich tatsächlich auch dazu profund äußern. Ja, erst recht sogar, wenn es um die Maßnahmen geht, die vor allem Kinder und Jugendliche betreffen. Weil sozusagen Kinder und Jugendliche die ersten Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens sind. Das wird ja häufig vergessen. Sie sind ja an vielen Stellen und an vielen Entscheidungen immer nur als Objekte kommen sie vor. Es musste ja selbst der interministerielle Ausschuss zwischen Familien- und Gesundheitsministerium das nochmal explizit betonen im September vor dem Bundeskabinett, dass diese Kinderrechte eine Rolle spielen. Ja? Und das ist für mich sozusagen bezeichnend, dass man die Kinder immer noch viel zu stark als Objekte betrachtet. Und ich hätte das sehr gut gefunden, wenn zum Beispiel jemand vom Bundesjugendring oder wie auch immer sozusagen immer wieder regelmäßig da auch hätte teilnehmen können und entsprechend auch die Positionen dazu immer auch mal wieder gehört werden. Aber übrigens auch nicht nur auf Bundesebene und nicht nur Bundesregierung, sondern auch Landesregierungen und natürlich auch die entsprechende Kommunalverwaltung.
Sie haben gerade einen ganz interessanten Ausdruck benutzt, auf den ich gerne noch genauer eingehen würde, und zwar Entscheidungen, die Sie, also Kinder und Jugendliche, betreffen. Das ist tatsächlich ja auf kommunaler Ebene schon so, dass Kinder und Jugendliche da mehr eingebunden werden, wenn es zum Beispiel um Spielplätze oder Jugendzentren geht. Aber wo ist denn da die Grenze? Also was betrifft Kinder und Jugendliche und was betrifft sie dann nicht mehr? Also bei Spielplätzen und Jugendzentren ist es ja irgendwie klar, aber was ist irgendwie mit dem Ausbau öffentlicher Nahverkehr oder Umweltschutz?
Ja, das finde ich sehr gut, diese Frage, denn die ist ja für mich auch immer wieder stellenswert angesichts meiner Professur. Soweit ich das sehen kann, gibt es die auch nur einmal in Deutschland. Und in der Tat stellt sich die Frage, was sind Kindheitswissenschaften bzw. was ist Kinderpolitik? Und gibt es überhaupt irgendeine politische, ein Politikfeld, welches nicht Kinder und Kinderinteressen tangiert? Und da kann man in der Tat ganz schön lange drüber nachdenken, ob man so ohne weiteres sagen kann, ja, ja, das und das und das und das hat nichts mit Kindern zu tun. Selbst bei Rentenrecht und so weiter kann man sehr wohl mit guten Gründen auch darüber sprechen, dass es auch Kinder betrifft. Also ich will nur sagen, eigentlich müssten die Kinder in ganz vielen Bereichen natürlich dann entsprechend beteiligt werden. Schwierig ist es natürlich, wenn Sie jetzt das Kommunale ansprechen, es hat keinen Sinn, jetzt irgendwie Zehnjährigen einfach zwei fette Leitsordner vor die Nase zu knallen und zu sagen, hier stehen alle Richtlinien drin und alle Beschlüsse der letzten Jahre, arbeitet euch da durch, dann könnt ihr uns erklären, was ihr dazu für richtig erachtet. Sondern es geht natürlich dann darum, dass wir entsprechend diese Beteiligung auch unterstützen müssen. In Sachsen-Anhalt wird das zum Beispiel mit dem An-Institut unserer Hochschule Kinderstärken sehr stark vorangetrieben, dass Kinder und Jugendliche sich auch tatsächlich gegenüber dem Kommunalparlament dann entsprechend auch äußern können zu ihren jeweiligen Interessen und dann halt eben auch geschaut wird, was wird daraus gemacht und gleichzeitig auch noch geschaut wird, können wir auch diejenigen Kinder, die außerhalb der Städte leben und die in der Provinz leben oder diejenigen, die behindert sind oder die, die sonst leiser sind oder die in Wohnheimen leben, können wir die auch in irgendeiner Art und Weise ansprechen und mit hineinnehmen in die Frage, was soll denn wie gestaltet werden? Das kann und soll und muss dann auch entsprechend unterstützt werden, aber es kann gemacht werden. Also es ist auf jeden Fall möglich, wenn die Haltung und das Interesse daran vorhanden ist.
Was gibt es denn da ganz konkret für Möglichkeiten, diese Kinder anzusprechen und die dann auch mit ins Boot der Beteiligung zu holen?
Also ich kann mich daran erinnern, dass es dann darauf hinauslief, dass sie zum Beispiel einfach auch erstmal angesprochen werden und dass man miteinander sich trifft. Und zwar tatsächlich dann jeweils dort, wo in den Dörfern entsprechende Möglichkeiten der Zusammenkunft waren und sind. Und dann miteinander das Gespräch sucht. Und jetzt nicht einfach nur sagt, wenn wir jetzt das Beispiel Sachsen-Anhalt nehmen, wir sitzen hier in Stendal, wir haben hier in unserer Stadt entsprechend dieses Büro und wer kommen will, kann kommen. Und dann wundert man sich, dass alle von außerhalb nicht kommen. sondern umgekehrt sagt, wir versuchen, auf die Kinder in den jeweiligen Regionen zuzugehen und entsprechend mit denen mal zu überlegen, wie kann man denn sozusagen eure jeweilige Umwelt, wie ihr so das alltägliche Leben erlebt, wie kann man das denn verbessern? Das kann manchmal schon darin bestehen, dass die einfach sagen, ja, es wäre für uns schon hilfreich, wenn der Bus nicht nur einmal am Tag führe oder zweimal, ja, damit wir überhaupt an irgendwelchen Beteiligungsformen der nahegelegenen Städte überhaupt teilnehmen können.
Also geht es im Endeffekt erstmal um sehr niedrigschwellige Angebote, wo gar nicht groß irgendwie eine Art Parlament gewählt werden muss, sondern einfach so ein lockeres Treffen, sage ich jetzt mal, irgendwie in einem Jugendzentrum oder in einem Gemeindehaus, offen für alle und dann auf Einladung zusammenkommen.
Würde ich jetzt erstmal vorschlagen. Also ich würde auch in dieser Frage tatsächlich immer wieder daran erinnern wollen, wir sollten auch, wie es stattfinden soll, sollten wir auch Kinder und Jugendliche fragen, sollten wir auch schauen, was gibt es denn jetzt schon seit Jahren für Konzeptionen von den Kinder- und Jugendverbänden und Vereinigungen. Die beschäftigen sich ja seit Jahrzehnten damit und versuchen entsprechend Kinder je nach ihren verschiedenen Interessen auch zu organisieren und mit denen zusammen ihre Umwelt zu gestalten. Also wir können da auch einfach Kindern und Jugendlichen vertrauen und sie einfach auch selbst fragen, was meint ihr denn, was wären aus eurer Sicht die besten Formen von Entscheidungsprozessen und wo könnte man sozusagen die Partizipation entsprechend verbessern. Und das, was ich jetzt erlebt habe, zumindest jetzt nur in den letzten Jahren, ist, es gibt unglaublich viele Konzeptionen, es gibt einen unglaublichen Bedarf von vielen Kindern und Jugendlichen, übrigens auch von jungen Erwachsenen, sich einzubringen und sich auch Gehör zu verschaffen, aber es gibt leider auch gleichzeitig eine unglaubliche Ignoranz ihnen gegenüber.
Dann lassen Sie uns doch noch mal zu unserer Ausgangsfrage zurückschauen, was sozusagen es bringen würde, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Und jetzt noch mal mit Blick auf die Beteiligung von Kindern. Würde sich dadurch irgendwas ändern, wenn das im Grundgesetz stehen würde?
Meine Vermutung ist ja. Selbst, wie gesagt, selbst wenn es erstmal nur dort stünde, es wäre klar, dass alle Ebenen, Kommunen, Länder, Bund sich umstellen müssen und einfach in allen möglichen Entscheidungen sich überlegen müssen, wie können Kinder und Jugendliche, die Betroffenen von den jeweiligen Entscheidungen, wie können sie besser eingebunden werden, wie können sie auch jeweils ihre Interessen stärker in den Entscheidungsprozess mit einbringen. Also ich würde sagen, das kann tatsächlich verbessert werden, vorausgesetzt aber natürlich, dass es nicht sozusagen eine Formulierung ist, die sogar noch hinter den Status quo des jetzigen Bundesgesetzes zurückgeht.
Und für wie groß halten Sie die Chance mit der neuen Koalition, dass die Kinderrechte auch verankert werden können? Halten Sie es tatsächlich für möglich, dass es kommt?
Ja, ich halte es für möglich.
Dankeschön, Michael Klund, Professor für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Im Frühjahr erscheint sein neues Buch zu Kinderrechten und Kinderarmut in der Corona-Pandemie. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.